Deutschlandfunk. Der Tag.
Ladies and gentlemen, the President of the United States and the Secretary of State of the United States.
Moment mal, hatte Donald Trump für sein zweites Treffen mit Nordkoreas Kim nicht großartige Ergebnisse versprochen? Pustekuchen. Statt mit seinem Freund, dem Diktator, erscheint Trump alleine zur Pressekonferenz. Im Schlepptau nur seinen Außenminister Mike Pompeo. Soll der doch erklären, was Trump selber dann auch eingestehen muss. Es gibt keine Fortschritte, es gibt keine Vereinbarung. Manchmal, sagt der US-Präsident dann noch, muss man eben einfach aufstehen und gehen.
We just left Chairman Kim. We had a really, I think, a very productive time. We thought, and I thought, and Secretary Pompeo felt that it wasn't a good thing to be signing anything. I'm going to let Mike speak about it. I think our relationship is very strong, but sometimes you have to walk.
Woran ist der Gipfel gescheitert? Auf diese Frage suchen wir Antworten in dieser Ausgabe von Der Tag, heute mit Jasper Bachenberg. Außerdem erzählt unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals von ihrer ersten Reise nach Namibia. Dort wurden heute zwei Gegenstände aus der deutschen Kolonialzeit zurückgegeben. Die Diskussion um das schwierige Erbe aus dieser Zeit begleitet Christiane schon seit Jahren, aber eben aus Berlin.
Das ist wahnsinnig interessant, das Ganze mal von der anderen Seite zu sehen, weil ich ja die ganze Zeit auch immer nur diese deutsche Debatte darum verfolgt habe. Und natürlich hatte ich auch immer mit Afrikanern zu tun, habe mich mit denen getroffen, wenn die in Deutschland waren, aber ich war noch nie hier und es ist wirklich ganz anders.
Die Kollegen in Hanoi haben auf die Uhr geschaut. Um genau 13.25 Uhr verlässt der Konvoi mit Kim Jong-un den Ort der Verhandlungen mit Donald Trump. Kein gemeinsames Mittagessen, keine feierliche Zeremonie mit Unterschriften unter eine gemeinsame Erklärung. Spätestens als Trump alleine zur Pressekonferenz erscheint, ist klar, das Treffen wurde ohne Ergebnis abgebrochen. Der Gipfel ist gescheitert. Markus Pindor war lange unser Mann in Washington. Inzwischen ist er unser Korrespondent für Sicherheitspolitik und jetzt in unserem Funkhaus in Berlin im Studio. Grüß dich, Markus.
Guten Tag.
Ich habe mir die PK noch einmal angeschaut und fand einige Dinge bemerkenswert, aber besonders auffällig fand ich ja, dass Donald Trump gleich mehrfach seinen Außenminister Mike Pompeo nach vorne ans Pult geschoben hat, um das Scheitern zu erklären. Hast du das auch so wahrgenommen, dass da ein Sündenbock gesucht wird, der jetzt mal sagen muss, warum es schiefgegangen ist?
Ja, man konnte so ein bisschen den Eindruck haben, Trump erklärte eigentlich nur, man müsse eben manchmal einfach gehen, also die Verhandlungen abbrechen, das meinte er damit. Und das Erklären von Einzelheiten wollte er dann Pompeo überlassen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Trump selber hatte nämlich die Erwartungen im Vorfeld auch so hochgeschraubt, dass ihm das Scheitern, so muss er es zumindest befürchten, jetzt auf die Füße fällt. Und da will er seinen Außenminister wohl mit in die Verantwortung ziehen.
Nun kennen wir ja Trump schon seit einiger Zeit, haben etwas und viel über seinen Charakter gelernt, unter anderem, wie gerne und wie oft er sich ja selber lobt für sein Verhandlungsgeschick bei solchen heiklen Missionen. Hat er sich da selber überschätzt?
Also zum einen überschätzt er sich notorisch selber, zum anderen funktioniert das Immobiliengeschäft, in dem er gearbeitet hat, jahrzehntelang offensichtlich auch nach anderen Regeln als das politische Geschäft. Das Treffen mit Kim in Singapur vor einem Dreivierteljahr war ja auch kein Erfolg. Trump hat sich damals von Kim mit vagen Zusagen abspeisen lassen. Ja, es werde eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel geben. Er hat dafür sogar zugesagt, dass es weniger Manöver geben werde in Südkorea, amerikanischer Truppen mit südkoreanischen Truppen. Aber richtig passiert ist da eigentlich nichts. Also Selbstbild und Realität klaffen bei Trump erkennbar weit auseinander.
Aber nun ist es ja so, dass er Mike Pompeo an seiner Seite hatte, nicht nur bei dieser Pressekonferenz, sondern seit Monaten ist Mike Pompeo, der Außenminister, unterwegs mit seinen Delegationen, mit den Verhandlungsführern. Überall wurde verhandelt, wurde vorbereitet. Man dürfte doch annehmen, dass dann etwas auf dem Tisch liegt, was man unterzeichnen kann.
Ja, offensichtlich kann man das nicht. Also viele Spezialisten haben das Außenministerium verlassen. Viele Posten sind seit dem Regierungswechsel nicht wieder besetzt im Außenministerium. Und dann kommt auch noch etwas hinzu, das typisch ist für Trump und diese populistische Art und Weise des Regierens, dass Trump nämlich dem diplomatischen Apparat und der klassischen Diplomatie ja nicht traut. Das war ja einer der Hauptpunkte in seinem Wahlkampf, dass das politische Establishment schlechte Deals zulasten der USA geschlossen habe. Und man hat diesen Gipfel offensichtlich nicht genug vorbereitet.
Das heißt, die US-Diplomaten dürfen nicht. Die könnten schon, aber sie dürfen nicht.
Ich glaube, dass Trump sich selber überschätzt hat. Und ich glaube, dass dieses Scheitern auch klar die Grenzen seines populistischen Stils in der Diplomatie aufzeigt. Er überschätzt die Wirkung seiner eigenen Person völlig. Er hat gedacht, nur mit seiner Aura und mit seinen Schmeicheleien und mit der Magie des Augenblicks könne er diesen gehärteten Diktator Kim Jong-un dann bewegen, ihm entgegenzukommen. Es war ganz offensichtlich, er hat immer wieder versucht, das einzusetzen. Er umgarnte Kim, er nannte ihn einen Freund, er betonte das gute persönliche Verhältnis, hat ihn sogar einmal vor laufenden Kameras umarmt. Aber das war eben naiv. Ein gehärteter Diktator wie Kim weiß, dass der Besitz von Nuklearwaffen eine Versicherungspolice für ihn ist, für den Erhalt seines Regimes. Und dann kommt noch hinzu, dass das nordkoreanische Regime eben auch eine Geschichte des Betruges in Bezug auf sein Nuklearprogramm hinter sich hat. Also da hätte ein traditioneller Apparat geholfen und hätte Trump vielleicht besser darauf aufmerksam machen müssen, dass das so einfach mit Kim einfach nicht funktioniert.
Und so ist die Ausgangslage, wie sie eigentlich schon vor 8 Monaten ist. Kim soll seine Atomwaffen aufgeben. Im Gegenzug könnten die USA möglicherweise die Wirtschaftssanktionen lockern. Wo stehen wir jetzt, an welchem Punkt? Oder anders gefragt, was hätte denn zumindest als Formelkompromiss herauskommen können?
Also wenn das eine Serie wäre, dann würde jetzt am Ende stehen, to be continued. Also Trump hat gesagt, er würde ein weiteres Treffen, das sei nicht vereinbart, aber es würde ein weiteres Treffen doch eventuell dann geben. Man trifft sich normalerweise ja zu so einem Gipfel, wenn das meiste Strittige vorher vereinbart ist. Und ich weiß nicht, ob Trump einerseits die Geduld hat und auch andererseits über die Fähigkeiten und die Beratung verfügt, das jetzt alles in einem langwierigen Prozess auszuhandeln. Ich glaube, die Regierung in Nordkorea wird ihm das nicht leicht machen. Da kommen dann viele konkrete Fragen. Also, wie viele Städten gibt es, in denen nuklear relevantes Material gelagert wird? Wie ist der Zeitplan? Wie genau sieht ein mögliches Inspektionsregime aus? Was muss sonst noch bei der Verifikation eingehalten werden? Was wird alles einbezogen, zum Beispiel auch die Trägerraketen? Das muss alles verhandelt werden. Und jetzt zurzeit sind wir keinen einzigen Schritt weitergekommen. Es war im Vorfeld mal von der Eröffnung eines amerikanischen Verbindungsbüros, also eine Institution unterhalb einer Botschaft in Nordkorea, die Rede. Selbst das ist aber nicht gemacht worden. Dann war auch die Rede davon, dass man jetzt den formalen Kriegsstatus, den es ja immer noch völkerrechtlich gibt zwischen den USA und Nordkorea, dass man den aufhebt. Da gibt es nur einen Waffenstillstand von 1953. Auch das ist nicht passiert. Also wir sind im Endeffekt kein Stück weitergekommen. Aber natürlich wurde Kim Jong-un durch diese Form der Diplomatie international aufgewertet.
Und er hat aber weiter in der Hand das, was du vorhin schon erwähnt hast, nämlich die Nuklearwaffen und die Atomprogramme als quasi Überlebensgarantie für sein diktatorisches Regime. Würde Kim überhaupt in Erwägung ziehen, das aufzugeben? Weil das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass er quasi sein eigenes Regime in Gefahr bringt.
Also ich glaube, dass man, wenn er sich überhaupt darauf einlässt, nur mit einer begrenzten Denuklearisierung rechnen kann. Er wird sich einige dieser Waffen einfach in der Hinterhand halten wollen, weil genau, wie du das festgestellt hast, das natürlich auch eine Rückversicherung für ihn ist, für die Existenz seines diktatorischen und korrupten Regimes. Und ich glaube, dass es sehr schwer sein wird, jetzt wo er Atomwaffen hat, man spricht von zwischen 20 und 60 Atomwaffen, man weiß das nicht richtig genau, aber dass er jetzt, wo er welche hat, kaum mehr dazu gebracht werden kann, komplett nuklear abzurüsten.
Und können wir voraussetzen, dass Trump sich einverstanden erklären würde, dass Kim nicht alle Atomwaffen aufgeben müsste? Er macht ja manchmal so Andeutungen, er hätte da gar keine Eile und er will es richtig machen und nicht nur schnell.
Er hat auf der Pressekonferenz ja auch ausgeschlossen, dass er jetzt neue Hürden aufstellt. Und er hat sich da sehr vage verhalten. Man kann vermuten, dass er substanzielle Zugeständnisse von Kim wenn er die hat, substanzielle Zusagen und vor allen Dingen auch ein Verifikationsregime, ein Inspektionsregime, dass er sich dann darauf einlassen würde, dass Nordkorea vielleicht einige Atomwaffen zurückbehält. Aber die Frage ist, ob sich Nordkorea darauf einlassen wird. Denn im Moment hat ja Kim Jong-un schlicht und ergreifend das gleiche Angebot gemacht, auf was man sich in Singapur geeinigt hatte, nämlich diese ohnehin marode Atomanlage in Yongbyon zurückzubauen. Er wollte aber dafür den kompletten Abbau der Sanktionen haben. Also da kann Trump noch eine ganze Weile verhandeln.
Und Trump stellt ja auf der anderen Seite dann Wirtschaftshilfen in Aussicht, wenn ich das jedenfalls recht verstehe. Er verspricht jedenfalls oder er stellt in Aussicht, dass Nordkorea sich zu einer Wirtschaftsmacht entwickeln könnte und Amerika wolle da durchaus helfen. Ist denn überhaupt vorstellbar, dass die USA am Ende eines solchen langen Weges ganz normale Beziehungen mit Wirtschaftshilfe inklusive sozusagen eingehen würden zu einem Regime, das seine Bevölkerung unterdrückt?
Also das ist schwer vorstellbar. Was vorstellbar ist, ist, dass zum Beispiel diese Sonderwirtschaftszone, die es zwischen Nord- und Südkorea an der Grenze mal gegeben hat, die aber jetzt geschlossen ist, dass diese Sonderwirtschaftszone irgendwann wieder in Betrieb genommen wird, wo also nordkoreanische Arbeitskräfte für südkoreanische Firmen arbeiten. Das wäre denkbar. Aber wie weit jetzt tatsächlich eine Unterstützung der USA gehen würde, das ist reine Spekulation und das muss auch, kann erst ganz am Ende eines Verhandlungsprozesses, der dann auch ein substanzielles Ergebnis zeitigt, stehen.
Wurde ja viel diskutiert über die, sagen wir mal, unkonventionelle Art, wie Trump diesen ganzen Prozess in Bewegung gesetzt hat. Würdest du unterm Strich sagen, gerade diese unkonventionelle Art, diese populistische Art, wie du auch gesagt hast, die ist gescheitert, oder werden wir das nächste Kapitel erleben und am Ende möglicherweise doch eine Entwicklung zum Positiven?
Also ich will das Scheitern nicht komplett ausschließen, aber ich kann nur sagen, dass sämtliche Experten diese Gespräche mit sehr, sehr großer Skepsis begleitet haben und alle auch übereinstimmend fast gesagt haben, dass dieser Prozess voraussetzt, dass tatsächlich Kim Jong-un bereit ist, substanzielle Eingeständnisse zu machen. Und das ist einfach nicht in Sicht. Insofern bin ich weiterhin Skepsis. Was die Zukunft bringt, weiß man nicht. Aber bislang, das muss man einfach sagen, hat diese Trumpsche Art der Diplomatie erst drohen mit Fire and Fury und dann so tun, als sei man der beste Freund von Kim Jong-un, dass das noch nicht so richtig Ergebnisse gezeitigt hat und dass man viel Bewegung hatte, aber wenig rausgekommen ist.
Und alle Fragen offen. Markus, vielen Dank nach Berlin.
Ich danke dir.
In Namibia ist es ein Ereignis von nationaler Bedeutung. So stand es in einer Mail unserer Kulturkorrespondentin Christiane Habermals vor ein paar Tagen. Und auch ohne drei Ausrufezeichen am Ende des Satzes war klar, die Kollegin findet, wir müssen hinschauen, wenn dort heute zwei Relikte aus der deutschen Kolonialzeit aus dem Lindenmuseum in Stuttgart an den namibischen Staat zurückgegeben werden. Es geht um eine Bibel und um eine Peitsche. Beides gehörte einem legendären Stammesführer der Volksgruppe der Nama. Sein Name Hendrik Witboy. Beim Aufstand der Herero und der Nama gegen die deutschen Kolonialtruppen 1905 wurde Witboy verwundet und starb. Heute wird er in Namibia als Nationalheld verehrt. Die Kollegin hat recht, habe ich gedacht. Die Massaker kaiserlicher Soldaten in Namibia ist schon immer wieder ein Thema bei uns im Deutschlandfunk. Auch die heikle Frage, ob das damals nun ein Völkermord war oder nicht. Wie wichtig aber all das für die Nachfahren der Opfer ist, für die Menschen überhaupt in Namibia, das unterschätzen wir hier in Deutschland doch noch immer. In Namibia jedenfalls berichtet das Fernsehen ausführlich.
After protracted negotiations between Namibia and Germany, this Bible and the whip are finally back home. The German delegation who brought the artifacts, accompanied by their Namibian counterparts, drove straight to the old state house to show the items to Vice President Nangolo Mbumba.
Christiane Habermals war heute also in Namibia dabei, als die beiden Gegenstände aus dem Lindenmuseum in Stuttgart offiziell an den Präsidenten von Namibia übergeben wurden. Sie ist dafür von Windhoek aus, von der Hauptstadt 350 Kilometer, in den kleinen Ort Gibeon gefahren, den traditionellen Siedlungsort des Witboy-Clans.
Also das war ein wirklich 3000-Seelen-Nest, ganz staubig, ein staubiger Platz in der Mitte. Da war ein riesiges Zelt aufgebaut und die ganze Politikprominenz Namibias ist eingeflogen. Also ich glaube, dieser Ort hat vorher und auch wird auch nachher nie wieder so viel politische Aufmerksamkeit bekommen wie in diesem Moment. Und große Tribünen aufgebaut, 2500 Besucher, geladene Gäste alleine. Also da war der Staatspräsident, da waren zwei frühere Präsidenten, fast das ganze Kabinett war dort, Parlamentsabgeordnete und Theresia Bauer aus Baden-Württemberg, die Wissenschaftsministerin, die eben diese beiden Objekte, die ganz emblematisch sind, für die namibische Gesellschaft zurückgegeben hat. Und die Choreografie war ganz genau abgesprochen. Es ging da eben auch ganz genau darum, dass man Acht geben musste, dass die Witboi in irgendeiner Form diese Objekte erstmal überreicht bekommen, um sie dann an den namibischen Staat weiterzugeben. Denn am Ende sollen sie im Nationalarchiv in Windhoek landen, dort gelagert werden als nationale Kulturgüter. Aber die Witboi haben lange darum gekämpft, dass sie symbolisch zumindest als erste diese Objekte in die Hand bekommen, um sie dann an den Staat Namibia weiterzureichen.
Und deswegen müssen wir genau jetzt natürlich auch zunächst mal über die beiden Gegenstände und ihren Besitzer sprechen. Fangen wir mit der Bibel an. Ich habe jedenfalls ein bisschen gestutzt, als ich erfahren habe, also da hat eine Bibel eine solch große Bedeutung. Warum ist das so gekommen?
Also die Bibel, das ist eine Bibel, die in Nama-Schrift geschrieben ist und die Hendrik Witboi persönlich gehört hat. Und darin liegt eigentlich auch schon ihre Hauptbedeutung. Das ist ein persönliches Artefakt, wir kennen das von uns selber auch. Der Originalschreibtisch von Friedrich dem Großen hat auch für uns eine ganz andere Bedeutung als irgendwelche Akten oder Dokumente, und so ist es hier eben auch. Das ist das Original, das hat man auch gesehen, als das am Flughafen angekommen ist. Da sind die Witboi-Familie ist dann extra zum Flughafen gekommen und hat sich diese Bibel erstmal angeeignet. Das heißt, jeder durfte die erstmal anfassen und erstmal dieses Original in den Händen halten. Die mitgereiste Ines de Castro, die Direktorin des Bildmuseums, der ist ganz anders geworden, weil sie nämlich natürlich ist das ein museales Objekt gewesen bis vor kurzem, und auf der anderen Seite ist es aber auch konserviert mit Arsen. Das heißt, sie wusste auch, das darf man eigentlich gar nicht anfassen. Aber in dem Moment war das alles egal. Es ging einfach um diese Wiederinbesitznahme dieses Objektes. Mhm. Und Hendrik Witboi ist in der Tat ein großer Nama-Führer gewesen, der es geschafft hat, die Deutschen sehr stark mit seiner Guerillataktik in Schwierigkeiten zu bringen. Er war von den Deutschen auch sehr geachtet und nicht nur als Gegner, als Kriegsgegner, sondern auch als Politiker. Er wird eben auch geschätzt für seine politische Weitsicht, mit der er auch zum Beispiel den Charakter des Kolonialismus sofort relativ früh durchschaut hat in seiner ganzen menschenverachtenden Haltung und auch mit dem ganzen Rassismus, der damals ja auch schon zum Tragen kam.
Ich würde noch mal gern zurückkehren zu dem anderen Gegenstand, zu dieser Peitsche. Ich habe mir das im Netz mal angeguckt. Ein, ich würde mal sagen, mit Leder umwickelter Gegenstand mit eben dieser langen Peitsche da dran. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Peitsche, das hat man eigentlich erst später gefunden, also gefunden im Lindenmuseum, dass diese Peitsche auch noch dazu gehört. Das ist auch aus seinem persönlichen Besitz. Und beide ist natürlich ein Herrschaftssymbol, deswegen eine besondere Bedeutung. Aber beide sind eben auch verbunden mit dem historischen Umstand, wie sie nach Deutschland gekommen sind. Und auch das wird hier ganz stark erinnert in Namibia, die Schlacht von Hornkranz. Das heißt nämlich, die deutschen Schutztruppen haben die Siedlung von Hendrik Witboi 1896, so lange ist das schon her, 1896 gestürmt und haben dabei die Siedlung zerstört, viele Frauen und Kinder, insgesamt über 70 Frauen und Kinder getötet. Und diese Schlacht von Hornkranz, da wurden diese Gegenstände erbeutet. Übrigens auch die Tagebücher von Hendrik Witboi. Der war nämlich ein ganz großer Korrespondent, der mit anderen Anführern, afrikanischen Anführern anderer afrikanischer Gruppen, aber auch mit den Deutschen oder auch mit den Buren in Südafrika lange Briefe schrieb, Briefe in die ganze Welt im Prinzip schickte. Und diese Tagebücher und Briefe sind eigentlich so Briefjournale. Die sind ganz lange im Bremer Überseemuseum gewesen und sind vor 20 Jahren zurückgekommen nach Namibia und stehen jetzt als Weltdokumentenerbe sogar unter dem Schutz der UNESCO. Also so eine Bedeutung hat dieser Mann, also nicht nur in Namibia, sondern eigentlich auch weltweit. Also das Wort Held haben wir heute ganz häufig gehört.
Das kann man ja auch gut nachvollziehen.
Übrigens, während ich hier gerade rede, laufen bevor mir gerade die Klippschliefer über die Klippen. Das nur so am Rande.
Wer läuft da über die Klippen?
Die mit den Elefanten verwandt sind. Ach. Die Klippschliefer, das sind so kleine Nagetiere, die aber eigentlich mit den Elefanten verwandt sind. Das ist ein Thema Afrika. Das ist schon manchmal sehr erstaunlich, wenn man mal kurz an den Rand schaut, dann läuft da so ein Tier rum.
Wir haben jetzt viel gelernt, auch über die Bedeutung von Henrik Witboi sozusagen in dieser Erinnerung an die Zeit. Wie wurde diese Geste nach deiner Wahrnehmung heute denn aufgenommen, dass nun also nach anderen Gegenständen auch diese Bibel, auch diese Peitsche zurückgegeben wird?
Also erstmal sind ja noch gar nicht viele Gegenstände zurückgegeben worden und das wurde heute schon sehr wohl wahrgenommen. Also dass Theresia Bauer ist da schon wirklich auch eine Pionierin aus Deutschland, dass sie Kulturgüter nach Namibia zurückgegeben hat. Bisher sind eigentlich erst Gebeine zurückgegeben worden und vor 20 Jahren diese Tagebücher, aber das war es dann auch schon. Also deswegen, das wurde sehr wohl wahrgenommen. Theresia Bauer, finde ich, hat es sehr gut gemacht, hat sehr gut zum Ausdruck gebracht, auch nochmal, dass ihr Bedauern, hat das Wort Entschuldigung verwendet, alles das, was hier natürlich immer erwartet wird. Das hat sie sehr gut gemacht und hat aber auch darauf hingewiesen, dass es erst der Anfang ist. Also dass in Deutschland die Debatte gerade erst beginnt und dass auf jeden Fall auch noch sehr wahrscheinlich auch noch mehr Rückgaben folgen werden. Und darauf hat man hier sehr stark geachtet und das wurde auch zum Ausdruck gebracht, auch sogar von den Witboi selber, die, da waren Ur-Ur-Urenkelinnen von Witboi, die gefragt haben, war das jetzt etwa das letzte Objekt und wie viele Objekte habt ihr noch, die uns gehören und wir erwarten da, dass da noch mehr kommt. Und ich glaube, das ist schon auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr beispielhafter Weg, den Baden-Württemberg da gegangen ist und den eigentlich bisher auch noch niemand so gegangen ist. Also insofern ist es auch für Deutschland eigentlich schon so eine Art Pionier. Oder nicht pioniert hat, aber vielleicht so ein Testlauf, könnte man sagen.
Und wenn es ein Anfang ist,
aufkommende Rückgaben,
Christiane,
ein Anfang, genau.
Wenn es ein Anfang ist, sind die Signale, die du aus Deutschland, von deutscher Seite bekommst, so, dass das tatsächlich auch ernst gemeint ist, dass das jetzt ein Anfang ist und dass viel mehr noch folgen muss und folgen wird?
Bislang sind die großen Signale vor allem von den Bundespolitikerinnen ausgegangen, also von Monika Grütter, der Kulturstaatsministerin, und von Michelle Müntefering im Auswärtigen Amt. Aber eigentlich liegt die Hauptlast und die Hauptverantwortung bei den Ländern, weil das Gros der Museen sind Landesmuseen und dort liegen auch die meisten Objekte, um die es am Ende gehen wird. Also da wird auf jeden Fall mehr kommen. Wie kompliziert das ist, das hat man jetzt gesehen, weil es hat fast ein Jahr gedauert, bis dann irgendwie mit den Witboi und mit dem Staat Namibia, mit den einzelnen Politikern, die natürlich auch alle ihre politischen Süppchen kochen. Und das Thema Kolonialismus ist ja auch ein politisches Thema, das auch ausgeschlachtet wird von den verschiedenen politischen Seiten und Interessen. Es ist eben auch eine politische Gesellschaft, in der jeder auch so seine Interessen vertritt. Das ist ziemlich interessant gewesen, das aus dieser Warte zu sehen. Und ich denke, dass Baden-Württemberg da viel Geduld bewiesen hat und am Ende aber auch zu dem Schluss gekommen ist und auch sehr richtig, dass die Übergabe, da muss man sich kümmern, das muss man organisieren, gut vorbereiten, aber letztlich, was dann damit passiert, man gibt die Dinge dann ab in die Hände dieser Herkunftsgesellschaften des Staates Namibia und was dann damit weiter passiert, das entscheidet der Staat.
Das war Deutschlandfunk der Tag an diesem 28. Februar 2019 mit Jasper Barenberg. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.